von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Der für heute vorgesehene Predigttext, der stammt aus dem Buch des Jesaja. Und dieses Buch des Propheten Jesaja, das wird von den Bibelwissenschaftlern in drei Teile geteilt, aufgrund der sehr langen Zeit, die Jesaja in der Vergangenheit vorkommt. So lange lebte wohl auch zu dieser Zeit kein Mensch mehr. Um unseren Text, den wir gleich hören werden, besser zu verstehen und besser einordnen zu können, beleuchten wir zu Anfang mal den zeitlichen Zusammenhang, in der hinein er geschrieben wurde. Es wird in den Texten auch Kyros der Zweite erwähnt. An zwei Stellen kommt er vor, in Jesaja 44 und 45. Und deshalb datiert man diesen zweiten Jesaja in die Zeit um 539 vor Christus. Und nach heutigem Forschungsstand verkündete dieser zweite Jesaja, dieser Deutero-Jesaja, wie die Wissenschaftler sagen, die Worte, die eben jetzt in den Kapiteln 40 bis 55 zu finden sind. Und das spielt ungefähr in der Zeit zum Ende oder kurz nach dem Ende des babylonischen Exils. Eventuell war dieser zweite Jesaja Mitglied einer von dem Ursprungspropheten Jesaja begründeten Schule oder Traditionslinie von Propheten. Deshalb wurden seine Worte auch dem Buch Jesaja zugeordnet. Jetzt gucken wir uns mal die Zeit an. Wie sah es da aus in Israel und Juda? Das Nordreich Israel, das war zu dieser Zeit schon sehr lange vorbei. Das ist schon seit 100 Jahren von der Landkarte verschwunden. Und das Südreich, das existierte noch etwas länger. Und der letzte König des Südreiches Juda, das war Zedekia. Zedekia heißt zu Deutsch, Jahwe, Gott ist Gerechtigkeit. Und dieser König Zedekia lebte von 618 bis 586 vor Christus. Ursprünglich hatte der sogar einen anderen Namen. Das war der dritte Sohn Josias und er hieß Matanja. Aber damals hatte ja auch schon der babylonische König das Sagen. Der hatte ihn intronisiert und hatte ihm diesen Namen Zedekia gegeben. Die babylonische Gefangenschaft, das Exil, beginnt ungefähr 597 vor Christus mit der ersten Eroberung Jerusalems und eben mit der Eroberung des Königreichs Juda durch den babylonischen König Nebukadnezar II. Bleibt also festzustellen, dass zu dieser Zeit es kein Land mit dem Namen Juda oder Israel auf der Landkarte gab. Nun können wir fragen, wie konnte es so weit kommen? Was war geschehen? Das hilft uns vielleicht, wenn wir mal zurückblicken in die Bücher der Könige und Chroniken. Dort ist über viele Generationen von Königen folgender Satz zu lesen. Man nennt dann seinen Namen, das war der König so und so, und er war König von dann bis dann. Und es kommt dann sehr oft ein Nachsatz, und er tat, was dem Herrn missfiel. Und immer wieder begegnet uns dieser Satz, Sie können das nachlesen in den Königen, immer wieder, wenn über die Könige berichtet wird, und er tat, was dem Herrn missfiel. Es gab nur wenige Ausnahmen davon, und vor allem waren die im Südreich Juda zu finden. Die Bibel berichtet uns weiter, dass den Regierenden, den Königen, das drohende Gericht angekündigt wurde durch unzählige Propheten. Und leider hat sich das Verhalten der Könige nicht geändert. Im Gegenteil, nicht wenige dieser Könige verfolgten oder töteten die ihnen so unliebsam gewordenen Propheten. Einen sehr eindrücklichen Bericht finden wir auch zum Beispiel über Elia. Und dann, irgendwann, kam, was kommen musste. Es kommt dann, wenn man Gott nicht ernst nimmt. Das Gericht folgte eben dann in Form der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft, tatsächlich viele hundert Jahre später. Und diese Gefangenschaft dauerte so lange, bis das Königreich Babylon 539 durch den Perserkönig Kyros II. Erobert wurde. Und genau in diese Zeit des zu Ende gehenden Exils fallen die Worte unseres Predigttext aus Jesaja 55, den wir jetzt hören.
Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.
Die 40 Jahre babylonische Gefangenschaft liegen nun hinter ihnen und die Zukunft ist mehr als ungewiss. So können wir uns die Frage stellen, hätte das mit dem Gericht vermieden werden können? Wenn ja, wie? Vielleicht bewegen diese Gedanken eben auch den Propheten Jesaja. Aber niemand von uns kann die Geschichte zurückdrehen. Niemand kann etwas wieder zurückgängig machen, was geschehen war. Aber vielleicht aus der Geschichte lernen wäre ein kluger Ansatz. Denn die Geschichte wiederholt sich. Und auch in der Bibel wird von solchen Wiederholungen gesprochen. Als Beispiel, das beginnt schon bei 3. Mose in den Versen 22 folgende. Da wird das Volk aufgefordert, haltet nun meine Satzung und meine Rechte und tut danach, auf dass euch das Land nicht wieder ausspeie, in das ich euch führen will, damit ihr darin wohnt und wandelt eben nicht nach den Satzungen des Volkes, das ich vor euch her vertreiben werde. Denn das alles haben sie getan, ich ekelte mich vor ihnen. Dann geht es über die Zeit hinweg, die wir gerade eben beleuchtet haben. Und es geht weiter bis zur Ankündigung Jesu über Jerusalem aus Matthäus 24. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und auch das wurde Wirklichkeit. Im Jahre 70 nach Christi wurde diese Ankündigung tatsächlich umgesetzt. Und wer schon mal in Jerusalem war und sich die Reste angeguckt hat, der weiß, dass die Zerstörung des Tempels bis heute Bestand hat. Und immer wieder der gleiche Grund. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Schauen wir mal in unsere Gegenwart, um uns herum. Die Welt taumelt von einer Krise in die nächste. Krieg, Terror, Naturkatastrophen, Panikmache, Ratlosigkeit der Politik, Herrschaft des Großkapitals sowie Korruption und Vetterwirtschaft sind unsere ständigen Begleiter. Wenn wir in uns hineinhören, haben wir nicht alle das Gefühl, dass die Regierenden auf der Welt keine Lösungen haben für die vor uns liegenden Probleme und oftmals nach unserem Empfinden auch noch falsche Entscheidungen treffen. Wenn wir uns in unserer Bibel auskennen, dann wird uns das nicht so sehr verwundern. Im Psalm 146, Vers 9 können wir schon nachlesen, dass der Herr die Gottlosen in die Irre führt. Und hier hinein hören wir die Worte aus dem Predigttext. Wie fing er an? Haben wir es noch im Ohr? Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Seid nicht gottlos. Was meint wohl unser Text, wenn er von Suchen spricht? Denn Gott spielt ja mit uns nicht Verstecken, so wie Kinder, dass man ihn hinter einer Hecke finden müsste. Gott suchen bedeutet sich seinem Wort aussetzen. Und für die Leute damals bedeutet das zum Beispiel, eben auf die von Gott gesendeten Propheten zu hören. Das bedeutete auch, diesem einen Gott die Ehre zu geben durch Anbetung und eben nicht fremden Göttern nachzulaufen. Aus der Geschichte des Volkes Israel wissen wir es, dass die Könige sehr oft dann den Baal angebetet haben. Aber dem Gott der Juden, Jahwe, dem allein gebührt die Ehre. Bekehrung bedeutete eben zu alttestamentlicher Zeit, sich ihm wieder zuzuwenden. Aber was ist mit der Gottlosigkeit in unserer heutigen Zeit? Wenn wir ehrlich sind, sehen wir es doch. Nur wenige Menschen fragen noch nach diesem einen Gott. Wenn wir in die Welt hinaus gucken, da sehen wir, dass dort verschiedenste Götter angebetet werden oder in vielen Regionen Gott überhaupt keine Rolle mehr spielt. Was ist mit uns? Wir hier? Ja, wir sind hier im Gottesdienst, wir hören Gottes Wort. Und vorhin haben wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekannt. Aber was ist mit den anderen Tagen, von Montag bis Samstag? Wie viel Gott darf es unter der Woche sein? Welche Rolle spielt mein christlicher Glaube im Umgang zum Beispiel mit Mitmenschen oder Arbeitskollegen? Welche Rolle spielt der christliche Glaube bei der Durchsetzung meines Rechts, wenn es mal zu Streitigkeiten gekommen ist? Oder beim Erstellen der Steuererklärung oder einer Schadensschilderung bei der Versicherung? Gott suchen, zu ihm umkehren, schließt das ganze Leben ein, alle Tage und beschränkt sich eben nicht nur auf den Sonntag. Und wir haben aus dem Text gehört, die menschlichen Gedanken und Wege unterscheiden sich von den göttlichen in unüberwindlicher Weise. Meine Gedanken und Wege, spricht der Herr, sind so viel höher als die euren, so viel wie der Himmel höher ist als die Erde. Das ist erstmal ein Status quo, aber an dem würde sich nichts ändern, wenn es keinen Gedankenaustausch gäbe. Dann lasst uns doch mal auf uns Menschen blicken. Was bestimmt denn in der Regel menschliches Handeln? Ist es nicht meist doch der Egoismus, dass der Mensch dazu neigt, seine Macht zu vergrößern, das größte Stück vom Kuchen zu bekommen, Mitbewerber hinter sich zu lassen und so weiter? Nicht selten werden irgendwelche Einflusszonen gebildet, wie Parteien, wie Interessenvertretungen. Ja, manchmal entstehen ganz neue Staaten aus solchen Interessen. Und weiterhin werden aus solchen Gründen oftmals Rechtsstreitigkeiten geführt, Zwietracht gesät, Kriege vom Zaum gebrochen. Das kennen wir alles und erleben wir in unseren Tagen hautnah. Wir brauchen nur 2.500 Kilometer in den Osten zu gucken. Ich persönlich bin überzeugt davon, wenn alle Menschen den Beginn unseres Predigttextes in Vers 6 und 7 befolgen würden, dann würden wir heute in einer ganz anderen Welt leben. Und Gottes Gedanken sind so ganz anders als die menschlichen Gedanken. Was wissen wir über seine Gedanken? Ein kleiner Einblick gibt sogar unser Predigttext. Da stand drin, bei ihm, wir hörten da, bei ihm ist viel Vergebung. Je intensiver wir Gott suchen, umso mehr erfahren wir über seine Gedanken und seine Wege. Durch unser Suchen findet dann dieser Gedankenaustausch statt. Und ich habe mir einfach mal ein paar Kapitel angeguckt, die in diesem zweiten Jesaja-Buch stehen. Und einige Gedanken, die Gott hat, finden sich in den sogenannten Gottesknechtsliedern wieder. Und diese vier Passagen lese ich uns mal vor. Zum Beispiel Jesaja 42. Siehe, da ist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Aus Jesaja 49. Gott spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Wir gucken nach Jesaja 50. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer im Finstern wandelt, wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Und der wohl bekannteste aus Jesaja 52 und 53 ist überschrieben mit das stellvertretende Leiden und die Herrlichkeit des Knechtes Gottes. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so wird er auch viele Völker in Staunen versetzen. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Und was sie nie gehört haben, das werden sie nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn aber, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten den, der von Gott geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe ein, jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Es lohnt sich, tatsächlich sich mal Zeit zu nehmen und die Gottesknechtslieder zu lesen und zu studieren. Welche Gedanken finden wir nun in diesem Text? Welche Gedanken hat Gott? Gott wirkt bei den Menschen um Vertrauen. Wer kein Licht sieht, der verlasse sich auf den Herrn. Ja, Glaube an Gott ist aus menschlicher Sicht heraus schon immer ein Wagnis gewesen. Aber wie oft können wir in der Bibel nachlesen, dass Gott Dinge oder scheinbar aussichtslose Situationen meist entgegen des menschlichen Augenscheins und gegen menschliche Vernunft zu einem guten Ende brachte. Bis heute gilt, Gott belohnt Vertrauen. Ein weiterer Gedanke, der sich in diesen Texten widerspiegelt, Heil für die ganze Welt. Es klingt an, dass Gott global denkt, über die Grenzen Israels hinaus. Sein Plan soll für alle Völker gelten. Der ganzen Welt soll und wird einmal sein Heilsplan offenbar werden. Und ein dritter Gedanke, Vergebung und Frieden mit Gott. Ein Knecht, also ein Auserwählter, wird kommen. Ihm wird es gelingen, durch sein stellvertretendes Leiden die Welt mit Gott zu versöhnen, damit wir Frieden haben mit ihm. Die Menschen, die in den alttestamentlichen Gegebenheiten verwurzelt waren, taten sich sicherlich schwer damit. Was ist gemeint? Von wem redet er da? Wer ist dieser Knecht, von dem hier die Rede ist? Heute können wir diese Passagen auf Jesus Christus beziehen. Das hat der Jünger Philippus damals diesem reichen Kämmerer aus Äthiopien erklären dürfen. Somit steckt hier das Neue Testament bereits in dem Alten Testament drin. Wir leben heute eben in neutestamentlicher Zeit. Das heißt doch für uns, und das heißt auch, dass Jesus seinen Zeitgenossen bis zu uns heute einen ganz neuen Zugang zu Gott aufgetan hat. Durch Jesus ist es uns heute in ganz anderer Weise möglich, in Gottes Gedanken hineinzublicken. Denn wenn wir uns aufmachen wollen, um Gott zu suchen, dann brauchen wir nur in Anführungszeichen die Worte Jesu zu hören. Das, was Jesus von Gott erzählt, das, was über Jesus geschrieben ist. Denn Jesus war die menschgewordene Gegenwart auf der Erde. Und übersetzt, was wir eben im Alten Testament gehört haben, klingt im Neuen Testament dann so. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer also an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Das ist die gute Nachricht, die die Welt hören soll. Es ist aber gleichzeitig die Nachricht, die die Welt doch ablehnt. Und hier kommen wir ins Spiel, als Kirchengemeinde, aber auch jeder Einzelne. Glauben wir dieser guten Nachricht, dann dürfen und sollen wir diese auch an andere weitergeben. Ja, natürlich stellt sich seit all das her die Frage, wer glaubt denn dieser Botschaft? Das haben schon die großen Verkündiger auch rund um Paulus auch gefragt. Wer glaubt unseren Reden? Doch aus unserem Text dürfen wir hören, dass Gottes Wort seinen Dienst tun wird, in ganz unterschiedlicher Weise. Manchmal ist die Wirkung des Wortes Gottes scharf und schmerzhaft und trennend wie ein Schwert. Dann wieder scheint das Wort Gottes überhaupt nicht zu wirken. Aber wir dürfen uns darauf verlassen. Wenn es verkündigt wird, dann setzt es sich fest und wächst im Stillen. Denn Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus, auch wenn wir sie ignorieren. Sie gilt uns. Es liegt an uns, damit ernst zu machen. Doch eins ist sicher, ohne Wirkung bleibt die gute Nachricht nicht. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir einmal Rechenschaft geben müssen. Unser Predigttext endet mit den Worten: Denn ihr sollt in Frieden ausziehen, in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Das ist auch ein Gedanke Gottes, den er für uns hat. Und genau dieser Friede unseres Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzenssinne in Jesus Christus. Amen.